Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. Durch die heutige Sendung am Dienstag, den 13. Mai 2014, begleitet euch Mathieu. In der kommenden halben Stunde geht es um folgende Themen. Toki a Ibercaja, der Bank auf den Zahn fühlen. Und perverse Spiele, kritische Aktionäre verlangen von Volkswagen Fairplay in Brasilien. Doch zunächst die Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Erneute Schiffskatastrophe vor Lampedusa. Rund 160 Kilometer südlich der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ist erneut ein Flüchtlingsboot gekentert. 14 Menschen wurden bereits tot geborgen, die Zahl der Toten ist jedoch wahrscheinlich weit höher. Rund 200 Menschen werden noch vermisst. Zahlreiche Boote und Hubschrauber waren am Unglücksort im Einsatz. Ein Schiff zur Versorgung von Ölplattformen hatte die italienische Küstenwache alarmiert. Der italienische Ministerpräsident Renzi warf der EU vor, Italien werde in der Migrationsfrage alleingelassen. EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström forderte die Umsetzung eines Aktionsplans und kündigte an, das Thema auf die Tagesordnung des nächsten EU-Innenministertreffens zu setzen. Es ist der zweite dokumentierte Fall von ertrunkenen Flüchtlingen innerhalb weniger Tage. Erst am Sonntag war bekannt geworden, dass vor der libyschen Küste mindestens 40 Menschen ertrunken waren. Im Beschluss des Europäischen Parlaments zur Grenzschutzagentur Frontex von April wird zwar die Pflicht zur Seenotrettung festgeschrieben, die ohnehin völkerrechtlich vorgeschrieben ist. Er ermächtigt die Patrouillenboote jedoch auch, Flüchtlingsschiffe zur Kursänderung zu zwingen. De facto steigt mit jeder dieser Maßnahmen das Risiko für Flüchtlinge bei der Überfahrt über das Mittelmeer.
Die selbsternannte Volksrepublik Donetsk will in die Russische Föderation. Separatistenführer Denis Puschilin ersuchte am Montag Russland, die Aufnahme der Volksrepublik Donetsk in die Russische Föderation zu prüfen. Infolge des umstrittenen Referendums vom Sonntag hatte er das Gebiet für von der Ukraine unabhängig erklärt. Sowohl in Donetsk als auch in Lugansk kündigten die Separatistenführer an, nicht in der ukrainischen Präsidentschaftswahlen teilnehmen zu wollen. Lugansk hat außerdem die Vereinten Nationen gebeten, ihre Unabhängigkeit des Gebiets anzuerkennen. Deutschland drängt währenddessen verstärkt auf die Einsetzung eines runden Tisches. Unter Vermittlung des früheren deutschen Botschafters Wolfgang Ischinger soll schnellstmöglich ein nationaler Dialog beginnen. Die ukrainische Übergangsregierung lehnt jedoch direkte Verhandlungen mit den Separatistinnen und Separatisten ab, die sie als Terroristen bezeichnet. Am Wochenende hatten die Regionen Donetsk und Lugansk Referenden abgehalten, in denen sich jeweils über 90% der Bevölkerung für eine Abspaltung von der Ukraine ausgesprochen haben sollen. Eine Überprüfung der Wahlergebnisse ist jedoch nicht möglich. Unabhängige Beobachterinnen und Beobachter waren nicht vor Ort.
Amnesty International beklagt Folter in jedem zweiten Land der Welt. Laut dem Folterjahresbericht der Menschenrechtsorganisation gäbe es in mindestens 79 Staaten glaubwürdige Informationen über Folter und grausame Misshandlungen. Besonders gefährdet sind laut Amnesty-Bericht Frauen, Kinder, Schwule, Lesben und ethnische Minderheiten. Aus Deutschland habe es in den letzten Jahren keine Berichte über Folter gegeben, jedoch etliche über Misshandlungen durch die Polizei. Amnesty kritisiert auch die brutale Gewalt gegen Demonstrantinnen in Spanien, Rumänien, Italien und Griechenland.
Griechische Neonazis dürfen bei EU-Wahl antreten. Das oberste griechische Gericht hat am Sonntag einen Antrag auf Nichtzulassung der Partei Goldene Morgenröte abgelehnt. Die griechische Justiz verfolgt die Partei seit letztem Herbst als kriminelle Vereinigung. Mehrere führende Mitglieder der Partei sitzen in U-Haft, darunter auch der Parteichef. Am gestrigen Montag, also einen Tag nach dem Urteil, stellte die Polizei 3 Pistolenkugeln am Eingang des Gerichts sicher. Im beiliegenden Brief seien die Richter aufgefordert worden, alle inhaftierten Mitglieder der Goldenen Morgenröte binnen 2 Wochen freizulassen.
Google muss Suchergebnisse löschen. Google kann künftig verpflichtet werden, Verweise auf Webseiten mit sensiblen persönlichen Daten aus seiner Ergebnisliste zu streichen. Betroffene sollen die Möglichkeit haben, sich mit der Bitte um Änderungen der Suchergebnisse an Google oder andere Suchmaschinenanbieter zu wenden. Das entschied heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg unter Verweis auf die EU-Datenschutzrichtlinie. Das Gericht argumentiert, die Suchergebnisse seien nichts anderes als das Ergebnis einer Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Interessen der betroffenen Personen müssten hier berücksichtigt werden. Geklagt hatte ein Spanier, der verhindern wollte, dass Google einen Artikel über die Zwangsversteigerung seines Hauses anzeigt, der bereits 15 Jahre alt ist. Er konnte nachweisen, dass sich der Google-Link auf veraltete Informationen bezog.
Israel, Ex-Regierungschef wegen Korruption verurteilt. Am heutigen Dienstag verurteilte ein Bezirksgericht in Tel Aviv den ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Ehud Olmert wegen Bestechlichkeit zu 6 Jahren Gefängnis. Das Gericht sieht als erwiesen an, dass Olmert in seiner Zeit als Jerusalemer Bürgermeister Bestechungsgelder für die Genehmigung eines umstrittenen Großbauprojekts angenommen habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann noch vor dem obersten Gerichtshof angefochten werden.
Populistische Töne gegen Kindergeld für Saisonarbeiterinnen in Deutschland. So titelt beispielsweise die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Kindergeld für EU-Ausländer kostet Milliarden. Die tatsächlichen Kosten sind jedoch deutlich niedriger. Laut Steuerschätzung vom November 2012 rund 200 Millionen pro Jahr. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte am Montag dennoch, Zitat, der Kindergeldtransfer ins Ausland muss ein Ende haben. Er forderte die Bundesregierung auf, endlich Maßnahmen zu ergreifen. Allerdings hat die an der Regierung beteiligte CSU hier bisher noch keine Vorschläge vorgelegt. Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2012 haben Saisonarbeitskräfte aus der EU als regulär beschäftigte Steuerzahlerinnen Anspruch auf Kindergeld aus Deutschland, auch wenn die Kinder im Ausland leben.
Corrala oder Corral ist ein charakteristisches Gebäude, das vom 16. bis zum 19. Jahrhundert sich in den großen Städten Spaniens ausbreitete. In zentralen Gegenden war das die übliche Behausung der bescheidensten sozialen Schichten der Bevölkerung. Die verschiedenen Familien lebten dort gemeinschaftlich, teilten sich die Räume und unterstützten sich gegenseitig. In Sevilla waren sie bis zu ihrer Zerstörung aufgrund der fortschreitenden Urbanisierung Anfang der 60er Jahre typisch. Corrala de las Vecinas La Utopia in Sevilla war im Mai 2012 von 36 Familien bezogen worden. Ohne Wasser, ohne Strom, ohne Angst, wie sie auf einem Transparent an der Fassade bekundeten. Kurz vor Ostern ließ der Besitzer, die Bank Ibercaja, das Gebäude räumen. Die Familien standen auf der Straße. In der Folge kampierten sie vor dem Rathaus, forderten eine würdige und bescheidene Bleibe. Die Stadt konnte ihnen keine Lösung bieten. Nun wird die Bank als Eigentümer in die Pflicht genommen. Am gestrigen Montag fanden in ganz Spanien Aktionen in den Filialen der Finanzinstitution statt. Das freie Agora Sol Radio, welches aus der Bewegung 15M vom März 2011 auf der Puerta del Sol in Madrid hervorging, sprach im Vorfeld mit Eduardo, der die Aktion mit anstieß, und das bereits zum zweiten Mal nach einem sehr erfolgreichen Toque a Bankia 2013.
Toque Ibercaja es una propuesta de acción, ¿no? Parte del desalojo de la Corral Utopía.
Toque Ibercaja, also bei Ibercaja anklingeln, ist ein Vorschlag, aktiv zu werden. als Corrala La Utopia kurz vor Ostern geräumt wurde und vor dem Rathaus kampierte. Diese absurde und schreckliche Situation mit der Kommune. Da gab es so viele Solidaritätsbekundungen über die sozialen Netzwerke. Aber die Leute wollten mehr tun, als bei Facebook auf Like zu klicken oder auf Twitter zu folgen und so. Daraus hervorging eine Facebook-Gruppe, die an den großen Erfolg von Toque a Bankia anknüpfte. Bei Toque a Bankia, bei Bankia, der viertgrößten Bank Spaniens, anklingeln, war nicht nur die Bewegung 15M vom 15. März 2011 auf der Puerta del Sol in Madrid beteiligt, sondern diese Bewegung, die sich als 12M, 12. Mai, etablierte, bildete sich eine völlig neue Form der Aktion. Letztes Jahr mussten 42 Filialen von Bankia schließen. Das wurde in Barcelona und Asturias wiederholt. Viele wählten diese Methode des sogenannten Cancinismo. Der Cancinismo ist eine philosophische oder politische Strömung, bei der, damit es auch jeder in der restlichen Gesellschaft mitkriegt, das cancinistische Subjekt bis zum Erbrechen alle Argumente wiederholt, über die es verfügt. Und das sind nicht mehr als zwei. Der Cancinist ist einer, der die Möglichkeit nicht sieht, dass es einen anderen auf der Welt geben könnte, der Recht hat. Das ist sein innerstes Wesen. Damit zeigt er gleichzeitig nicht nur eine beachtliche Ignoranz seinen Idealen gegenüber, sondern auch denen der anderen. Also wir sprechen davon, ein Toque Ibercaja auf nationaler Ebene zu organisieren. Also bei Ibercaja anklingeln oder sie anstupsen. Die Leute vom Nachbarinnenkollektiv Corrala La Utopia aus Sevilla sagten, ja klar, nur vorwärts damit. Und das war's. Es ist offensichtlich, dass es eine solidarische Aktion für die geräumten Familien von Corrala La Utopia, die immer noch auf eine Lösung für ihre Situation warten. Aber nicht nur. Sie haben auch immer noch einen Prozess am Laufen. Ibercaja hat das Gebäude wieder, aber den obdachlosen Familien drohen immer noch Strafen und Bußgelder wegen dieser sogenannten Besetzung. Die Aktion dient also der Unterstützung des Nachbarinnenkollektivs bei ihren Strafprozessen. Aber nicht nur. Ibercaja ist eine gerettete Bank, also ein Akteur, der für die Krise verantwortlich ist. Wir alle sind die Leidtragenden. Ibercaja hat viele Leute vor die Tür gesetzt, in Madrid, in Sevilla, überall in Spanien. La Corrala La Utopia war, neben einer anderen Besetzung in Madrid, das erste Mal, dass Familien, die von Räumung betroffen waren und solche, die davon bedroht waren, sich den Versammlungen der Bewegung 15M anschlossen, die sich gemeinsam organisierten und ein Gebäude besetzten. Von diesem Blickpunkt aus ist es ein Symbol. Ich glaube, Toque a Ibercaja ist eine Art, ihnen zu sagen, sie haben diesen Weg gewählt. Deshalb sind heute Dutzende vorläufige Behausungen, andere Corrallas in Sevilla, in Malaga und ich weiß nicht, wo sonst noch besetzt. Es ist auch eine Art zu sagen, dass das als Lösung für uns nicht taugt. Wer in dieses Programm des sozialen Wohnungsbaus eintritt, möchte seine Probleme lösen, auf einer politischen Ebene. Es ist auch eine Art, bei allen Banken anzuklingeln, um zu sagen, all diese Gebäude, die euch gehören, sind besetzt.
Hace operaciones de cliente, pero de forma masiva, ¿no?
Das Format Anklingeln, kurz anrufen, jemandem auf den Zahn fühlen oder anstupsen besteht darin, den Betrieb der Filiale zu blockieren, ihr da zu schaden, wo es der Bank am wehesten tut. Das heißt, während eines Tages machst du kein Geld und dazu füge ich deinem Namen Schaden zu. Das sind zwei Dinge, da wird eine Bank nervös. Das ist nichts Neues, nichts Spektakuläres, das macht die Bewegung jeden Tag. Jedes Mal, wenn es eine Räumung gibt, gehen sie dorthin und blockieren und was weiß ich. Doch was es anders macht, ist, dass wir schauen, dass wir den größten Schaden, der möglich ist, anrichten. Auf nationaler Ebene. Die Leute organisieren sich autonom an jedem Ort. Und es ist eine Form der Aktion, die du nicht verhindern kannst. Es ist legal, was die Leute machen. Sie gehen dorthin und verhalten sich wie Klientinnen und Klienten. Sie führen Transaktionen durch, die Kundinnen und Kunden so tun. Aber das massenhaft. Wenn wir von Toque a Bankia im letzten Jahr sprechen, das ist wie mit Webstream. Wenn du viele Anfragen im Internet stellst, blockierst du es. Wenn du viele Anfragen an eine Institution, in diesem Fall eine Bank, richtest, blockierst du sie. Wenn du 50 Cent von deinem Konto abhebst und bei 40 NGOs 40 Mal etwas einzahlst, dann brauchst du Ewigkeiten. Wenn du mit 5 Freunden kommst, mit 50 Cent pro Nase, fertig. Die Filiale ist den ganzen Morgen blockiert, denn sie hat keine Kapazitäten für die Leute. Das ist die Idee. Für Madrid war der Aufruf ab Montagmorgen um 10 im Zentrum, um dann alle Filialen von Ibercajas in der Gegend abzuklappern. Das ist nicht nur dorthin gehen, 50 Cent abheben, das ist einen Kettenbrief starten. Kommunikationsguerilla heißt, dass in den Filialen plötzlich Dinge passieren. Zum Beispiel fängt plötzlich jemand an zu tanzen. Das verändert die kulturelle Grammatik, an die Mensch sich normalerweise in Banken hält. Du musst dich nicht verstecken oder vermummen oder inkognito gehen. Das ist der Vorteil bei diesem Format. Du kannst dich beschildern mit einem T-Shirt vom SC Barcelona oder sonst wie. Wir fangen nicht an zu schreien, sodass sie die Polizei holen könnten. Wir haben kein Megafon dabei, so können sie uns nicht räumen lassen. Wir kommen, um Transaktionen durchzuführen, die Kundinnen und Kunden halt zu tun. Da es viele sind, denn wir sind viele, schaffen wir ein Problem. Es gab da eine Figur in Valencia, die hat sich hingestellt, im Anzug und hat gesagt, ich bin Engländer. Er verstand also nichts. Und seine Masche war, er bat ständig um Informationen auf Englisch. Niemand verstand ihn und er verstand niemanden. So hielt er während eines Gutteils des Vormittags zwei oder drei Angestellte bei der Zentrale von Bankia in Barcelona auf Trab. Die waren die ganze Zeit um diesen Mann im Anzug bemüht, der da Transaktionen machen wollte, bis sie ihn am Ende entdeckt haben. Klar, da waren ja noch mehr Leute, die genervt haben. Dann haben sie angefangen, aber das kann doch nicht sein und hier und da, bis dann der Sicherheitsdienst kam und ihm sagte, entweder fängst du jetzt an, Spanisch zu sprechen oder wir zeigen dich an. Weil die spanische Verfassung besagt, wenn du Spanier bist, bist du auch verpflichtet, Spanisch zu sprechen. Es gab da die tollsten und witzigsten Filme, die abliefen. Und eins der Dinge, das am besten funktionierte bei Toque a Bankia, dass alle, die da teilgenommen haben, um nicht zu sagen alle, einen Riesenspaß hatten. Es ist ein dankbares Format. Eine der Charakteristiken ist, sie lädt zur Öffentlichkeit in jedem Moment ein. Und einige Leute machen das so. Sie sagen, ich habe eine Idee, ich führe sie in Asturias durch. Und dann verabrede ich mich dort und dort, trommle ein paar Leute zusammen und los geht's. Dann gibt es noch andere Gruppen, vor allem Aktivistinnen und Aktivisten. Die organisieren sich gerne manchmal etwas losgelöst. Dann weißt du nichts von ihnen. Ich weiß vielleicht nicht, da und da ist eine Aktion und wir könnten statt 50, 70 Leute sein. Das nervt ein bisschen. Man weiß das nie. Wir können Aktionen überall haben, aber eine der Charakteristika ist diese. Nicht, bevor es ein Durcheinander gibt. Bankia hatte im letzten Jahr große Angst. Viele haben zugemacht. Es gab Filialen, sobald wir auftauchten. Und zwei Leute haben gereicht. Wir sagten, wir kommen um. Wir haben geschlossen. Einige haben an dem Tag gar nicht erst aufgemacht. Andere sagten, okay, wir verlieren den Tag, aber wir haben weiterhin geöffnet. Ich denke mir auch, sie lernen dazu, ob wir sie blockieren oder sie selbst schließen. Ibercaja hat auch genug zu tun mit seinen internen Entlassungen. Wie können Sie da mit der Zusammenarbeit des Personals rechnen? Das wäre nur logisch, obwohl es in diesem Fall um ein sehr konkretes Problem geht. Ibercaja ist in einer sehr miesen Situation mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vor kurzem haben Banken noch wer weiß wie viel Geld verdient. In diesem Jahr fahren sie Verluste ein. Die Angestellten haben sicher Angst, sich zu positionieren. Sie wollen ihre Arbeit nicht verlieren. Stell dir mal vor, wenn es Komplizenschaft in einigen Filialen gibt, zum Beispiel in Form eines Hahaha, dann ist das gut. In anderen nicht ganz so gut. Aber es ist schwierig für die Angestellten, an der Aktion ganz offensichtlich teilzunehmen.
Thank you.
Christian Roussau von FDCL protestiert bei der Hauptversammlung von VW in Hannover. Er will zusammen mit den kritischen AktionärInnen und der Kooperation Brasilien Cobra einige Fragen an den Konzern richten, einen Brief mit Forderungen an den Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn und eine Unterschriftenliste überreichen. Denn VW hat verschiedenste Dinge auf dem Kerbholz. Es lieferte Wasserwerfer an die brasilianische Militärpolizei, unterstützte mutmaßlich die Militärdiktatur zwischen 1964 und 1985 und engagierte mit dem Pelé auch noch einen ignoranten und respektlosen Ex-Fußballspieler, so der Vorwurf.
Also erstmal, es regnet draußen, wir stehen hier dabei noch draußen, weil die ersten Aktionäre ankommen. Also je U-Bahn-Zug kommen ein paar hundert und wir stehen draußen in unserem kleinen Infostand und verteilen Infobroschüren. Und wir haben uns auf die Redeliste setzen lassen, weil wir protestieren wollen und Nachfragen stellen wollen an den Vorstand von Volkswagen über zum einen die Lieferung von VW-Wasserwerfern an die brasilianische Militärpolizei. Die Bilder haben wir ja im letzten Jahr, auch in den letzten Monaten im Fernsehen immer sehen können, wie die Militärpolizei vor allem von Rio de Janeiro die Demonstrationen recht blutig niederknüppelt und dazu auch Wasserwerfer einsetzt. Und wir haben Belege, dass das VW-Wasserwerfer sind. Und da wollen wir da den Vorstand diesbezüglich fragen, wie es denn mit der eigenen Konzernpolitik verantwortbar ist, einer solch berüchtigten Militärpolizei solche Wasserwerfer zu liefern. Da sind wir ganz gespannt, was die als antworten werden.
Jetzt ist es ja eigentlich eine Rufschädigung. Sieht VW das auch so?
Also indirekt offensichtlich schon, weil vorhin gab es eine kurze Stellungnahme, da kam ein Herr von Investor Relations von Volkswagen zu uns raus und meinte, ja, das sei ja alles gar nicht so, wie wir das darstellten, weil schließlich würde VW ja nur die Karosserie liefern und das, was sie da oben drauf bauen, das sei ja nun nicht in ihrem Arbeitsgebiet, das könnten sie, hätten sie ja keinen Einfluss drauf. Insofern, es scheint ihnen schon peinlich und unangenehm zu sein. Sie scheinen also ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt zu haben, dass Wasserwerfer in Händen einer brasilianischen Militärpolizei nicht so die ideale Sache sind. Versuchen sich damit rauszureden, aber wir sind natürlich der Meinung, dass das so nicht geht. Also der Konzern darf nicht einfach nur die Augen davor verschließen, was letztlich mit ihren Produkten gemacht werden kann. Wenn sie wirklich ein Bewusstsein dafür hätten, dann könnten sie auch einen kleinen Twingo hinliefern. Und da würde dann die Militärpolizei vermutlich kein Gefechtssitz oben drauf bauen.
Jetzt ist ein weiterer Vorwurf an VW, dass sie Pelé als ihren Markenbotschafter, also Pelé ist ja ein relativ berühmter Fußballspieler, verpflichtet haben. Und da habe ich hier ein Zitat von Markus Dufner von den kritischen Aktionären. Pelé war ein begnadeter Fußballer, aber was Menschenrechte anbelangt, ist er so sensibel wie Franz Beckenbauer. Jetzt ist das Ganze ja auch in so einem großen Rahmen von einem sportlichen Großereignis, was ja so nach und nach pervertiert. Ja, ich meine, was kann man da eigentlich richtig machen in so einem Kontext?
Um es zynisch auszudrücken, der FIFA-Generalsekretär Jerome Valcke hatte ja letztes Jahr gesagt, es mag vielleicht verrückt klingen, aber vielleicht sollte man Fußball-Weltmeisterschaften eher in Ländern abhalten, die weniger Demokratie haben. Und das ist natürlich eine sehr offenherzige und sich selbst entlarvende Aussage. Also FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft, diese Großevents, die vor allem in Brasilien dann einhergehen mit Vertreibungen von bis zu 250.000 Menschen, sind natürlich pervertiert. Das heißt nicht, dass wir gegen den Fußball oder den Sport an sich sind, aber gegen diese Art von Großveranstaltungen. Und Pelé hatte halt auch letztes Jahr auf dem Höhepunkt der Juni-Demonstrationen in Brasilien gesagt, dass die Brasilianer sollten doch nicht demonstrieren gehen, sondern sich lieber auf das Wesentliche besinnen wie den Fußball. Und hat versucht, damit die Protestbewegung zu diskreditieren. Und deswegen, da wir denken, dass Protest ein legitimes demokratisches Mittel ist, um auch Missstände aufmerksam zu machen, deswegen denken wir, solche Leute sollte man nicht als Markenbotschafter einsetzen, wie VW es tut, in gegenwärtigen Werbespots, wie wir überall im Fernsehen derzeit sehen.
Dann steht hier noch in eurer Pressemeldung, dass VW in die Militärdiktatur verstrickt war, zwischen 64 und 85 in Form von Diktaturspitzeln. Ja, genau. Kannst du das einfach nochmal weiter erläutern?
VW do Brasil gibt es ja seit 1953. Sie sind in der größte Autobauer Brasiliens seit vielen Jahrzehnten. Und der Militärputsch fand ja 1964 statt. zu einer Zeit, als VW schon da war. Und es in Brasilien gibt es jetzt die Nationale Wahrheitskommission, die untersucht die Verbrechen der Militärdiktatur. Und in diesem Zusammenhang beschäftigen sie auch mit den Beteiligungen oder der Zusammenarbeit, Kooperation von Seiten ausländischer Konzerne, die in Brasilien ansässig sind, wie die mit der Militärdiktatur zusammengearbeitet haben. Es gab da vor allem zwei Institutionen, IPs und GPMI. Das waren industrienahe Vereinigungen, die zusammen mit den brasilianischen Militärs daran interessiert waren, einen militärisch-industriellen Komplex im Inland aufzubauen, der auch dazu diente, die Subversion zu bekämpfen. Und da gab es wohl offensichtlich laut Informationen der brasilianischen Nationalen Wahlkommission Geld und Sachspenden, auch von multinationalen Konzernen, die in Brasilien ansässig waren. In verschiedenen Dokumenten wird auch Volkswagen genannt und dies wird eine der Fragen sein, die wir nachher stellen. Und dazu gab es in den 70er Jahren im Zug der größeren Steigwellen laut Presseinformationen den Fall, dass VW selbst Diktaturspitzel hat einschleusen lassen in die Gewerkschafterversammlungen und Informationen über ihre Mitarbeiter an die Geheimpolizei weitergereicht hat. Dieser Fall ist besonders krass im Fall von Scania, der schwedische Lkw-Bauer. Die haben 200 Mitarbeiter entlassen und zumindest in einem Fall diese Informationen dann direkt an die Geheimpolizei weitergegeben. Und Scania ist ja mittlerweile VW-Tochter und deswegen denken wir, dass diese historische Verantwortung auf Scania übergegangen ist. Und wir wollen, dass das Volkswagen sich dann seiner historischen Verantwortung stellt.
Die ja auch teilweise in der Form der Militärpolizei, wie sie immer noch funktioniert, auch so fortgesetzt wird. Dieser Apparat der Diktatur ist ja nicht wirklich abgeschafft im heutigen Brasilien.
Ja, die brasilianische Militärdiktatur, die Militärpolizei ist natürlich von ihren Strukturen her eins der Relikte. Auch wenn Brasilien natürlich heute ein demokratisch verfasster Rechtsstaat ist, so gibt es dennoch einige Momente, die überlebt haben. Das ist jetzt kein brasilianisches Unikum, das finden wir auch in anderen Ländern der Welt, aber nichtsdestotrotz stellen wir heute Volkswagen zur Rede und wir sind sehr gespannt auf Ihre Antworten.
Was erwartet ihr euch denn davon, von dem heutigen Gespräch?
Ja, also wir werden halt irgendwann aufgerufen zu unserer Rede. Man hat ja als Kleinaktionär, wie wir den Dachverband der kritischen Aktionäre, den andere Kleinaktionäre ihr Stimmrecht übertragen haben, hat man das Recht auf Redezeit von 10 Minuten. Es sei denn, es melden sich sehr viele Rednerinnen und Redner. Dann wird die Redezeit irgendwann gekürzt. Wir wissen nicht, wann wir rankommen. Erfahrungsgemäß vermute ich nach 14 Uhr. Wir müssen also eine Weile dort ausharren. Dann werden wir unsere Vorträge halten und konkrete Fragen stellen. Und meiner Einschätzung nach wird vermutlich Volkswagen sagen, wir haben über die Zusammenarbeit von VW do Brasil mit der brasilianischen Militärdiktatur keinerlei Informationen mehr, weil natürlich laut deutschem Recht alle Akten immer nur 10 Jahre steuerrechtlich aufbewahrt werden müssen. Danach werden die Akten dann natürlich entsorgt. Außerdem werden sie vermutlich sagen, die ganzen entsprechenden Mitarbeiter aus der Zeit sind nicht mehr kontaktierbar, weil sie verrentet sind oder verstorben. Wir werden aber nicht nachlassen und eine Forderung, die auch von brasilianischen Gruppen geäußert wird, dass wenn VW nicht kategorisch ausschließen kann, dass ihre Firma mit der Militärdiktatur zusammengearbeitet hat, dann sollen sie doch gefälligst eine unabhängige Historikerkommission einsetzen, die genau diese Vorwürfe untersucht und gegebenenfalls aus der Welt räumt oder eben belegt und dann auch öffentlich macht und damit VW sich seiner historischen Verantwortung stellen kann.
Christian Russau von FDCL, Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile, Lateinamerika. Ihr protestiert zusammen mit COBRA, der Kooperation Brasilien aus Freiburg und mit dem Dachverband kritische Aktionärinnen und Aktionäre bei der Hauptversammlung von VW in Hannover. Ich sag toi toi toi, gibt es noch ein Schlusswort?
Ich hoffe, dass der Regen bald aufhört und wir reinkommen und hoffen, wir haben eine lebhafte Hauptversammlung und freue mich auf die Antworten von Volkswagen. Mal schauen, was sie sagen werden.
Das war's auch wieder mit dem heutigen Fokus Europa Magazin in der Ausgabe vom Dienstag, den 13. Mai. Die GEMA-freie Musik kam heute von Bane Djakovic. Am Mikrofon und verantwortlich für die heutige Sendung war Mathieu.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.